Hallo.
Aber Bildstillstand simuliert aus alten technischen Tagen.
Siehst sehr gut aus. Erholt, gesund. Du trinkst Mineralwasser oder Wasser. Ich trinke Tomatensaft.
Das ist sehr geil. Ich trinke noch in Erinnerung an den Urlaub Eau de Source Etat Naturel aus Frankreich mitgebracht. Ich habe extra ein Fläschchen eingefroren. Ich bin ja pervers, ne? Ich habe eine Flasche Wasser eingefroren. Dann habe ich diese Flasche benutzt, damit andere Flaschen um sie rum in dem Kühlcontainer kalt bleiben. Und jetzt ist diese Flasche aufgetaut und ich habe diesen wunderbaren, frischen, kristallinen Brunnen. Herrlich.
Ach, sehr schön. Du hast ja Ideen, ehrlich. Da hast du eine Flasche eingefroren und die anderen drumherum, damit die kalt bleiben.
Ja, und da haben wir, es gibt ja so Kühlzellen, die waren auch drin, aber das Ding hilft viel mehr, weil das ist einfach 1,5 Kilo Eisblock. Und der hilft natürlich mehr als jedes verfickte Kühlelement, insofern.
Ja, sehr schön. Sehr schön. So, und jetzt wieder zurück in good old Germany.
Ja, genau. Wir waren gestern wann waren wir da? So um eins ungefähr waren wir da. Wir mussten ja, das ist ja, ne, vor Hamburg, also erstmal vor Bremen in Richtung Bremen, eine Nachtbaustelle, 6-8 Kilometer mitten in der Nacht. Die Menschen standen da im Stau, die frühzeitig in Urlaub gefahren sind. Die Fahrt gestern über die Autobahn ist ein Bericht für sich selber wert. Deutschland ist so im Arsch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Belgien ist noch mehr im Arsch.
Ehrlich?
Belgische Autobahnen sind die größte Katastrophe. Da ist alles dicht. Wir haben gestern in Frankreich in einem Rutsch durch, alles entspannt, alles super. Dann kommen wir nach Belgien, 4 Stunden im Stau rum. Das ist so eine Katastrophe. Das ist alles so unorganisiert. Und dann 6 Autobahnen laufen zusammen. Dann sind irgendwie 2 Autos ineinander gerauscht. Auf dem linken Streifen von einer 4-spurigen Autobahn, da haben die ganze Autobahn dicht gemacht, haben aber die Autos nicht von der Seite gekriegt. Dann gehst du Stop and Go, dann wurde es irgendwie eine einzige Katastrophe. Dann kommst du nach Deutschland. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, 3 Phasen, wo man mal frei fahren konnte. Ansonsten immer 120, 130 und Achtung, jetzt neu auf den Autobahnen, um uns zu tyrannisieren. Es gibt an einigen Stellen auf der Autobahn jetzt Tempo 70. Sind die bekloppt? Machen die zur Lastenfahrräder fertig oder was? Ja. Da kommst du, fährst du, frei, also ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, plötzlich steht ein Schild 120, 30 Meter weiter 100 und dann steht da 70. Das gibt es gar nicht. Auf einer Autobahn 70 gibt es doch nicht. Naja, und dann kommen wir zurück und kurz vor Hamburg, stell dir mal vor, 1 Uhr nachts. So, und dann stehen wir kurz vor Hamburg und dann sehen wir auf dem Navi, dass in 6 Kilometern Entfernung die Straße komplett gesperrt ist. Die Autobahn. Wenn wir da reingeraten werden, dann würde ich jetzt da noch sitzen. Da würden wir jetzt im Auto.
Ja, ja,
und ich würde fluchen wie ein Rohrspatz. Wir sind da durch den Elbtunnel gefahren und oben rum, ganz oben um Hamburg rum. Und dann waren wir um eins zu Hause. Und das ist schön, dass wir wieder da sind. Wichtig ist auch eins, meine Geschenke habe ich alle durchgebracht. Ist nichts kaputt gegangen. Guck mal zum Beispiel hier, deine Geschenke.
Ah, du hast ein Geschenk mitgebracht.
Ja, das ist ein Säckchen Lavendel. Kann man immer gebrauchen. Ja. Also, beruhigt einen auch, aber was ganz Besonderes ist hier drin. Soll ich dir das schon zeigen oder soll ich es dir zeigen, wenn es soweit ist?
Dann kannst du mir zeigen.
Und zwar, ich habe dir mitgebracht, und ja, es hat was mit Aberglauben zu tun, und ich hoffe, es ist jetzt von der Größe her richtig, aber ich habe dir ein Armband, ein gesegnetes Armband aus der Kapelle mitgebracht, in der wir da immer gehen, die alte Kapelle von 1236, glaube ich. Das ist dieses Armband. Schön. Diese schwarzen Steine sind Steine, die dich beschützen werden. Da ist ein kleines Kreuz dran, aber es ist auch ein unauffälliger Totenkopf dran.
Ach.
So. Das habe ich dir mitgebracht, das kommt jetzt wieder hier rein.
Dankeschön.
Der Mann, der diese Sachen mit der Hand macht, ist der Herr Kemps, der sitzt in Bordeaux. Kann man auch online bestellen, wenn man will, wenn man Leute hat, die das interessiert. Und das packe ich jetzt hier wieder rein, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ist das dein Urlaubspäckchen.
Ach, das ist aber schön. Ich habe dir vom Campingplatz gar nichts mitgebracht.
Du hast doch gesagt, du hast mir ein Stück Rasen mitgebracht.
So schön, wie der Herthasee ist. Aber da kann man nichts mitbringen, außer was sie haben, ist deren Spezialität. Das ist Herthasee-Schnaps.
Aber da wir ja kein Alkohol trinken.
Genau, 9 Wochen jetzt. Ich bin ganz froh.
Super, echt super.
bin ich echt auch ganz voll.
Merkst du das als Künstler? Merkt man das? Also ich kenne ja Leute aus den 80er, 90er Jahren, ne, gerade aus der Musikszene und so. Ich war ja oft hier bei den Bollands in Holland und sowas alles mal. Die haben sich die Nase gepudert wie nichts Gutes, ne? Und dann hatten die wirklich abgefahrene Ideen. Also ich war dabei, als die zweite große Falco, das zweite Falco-Album entstanden ist. Und da muss man schon sagen, das Pulver hat was bewirkt. Also gar keine Frage. Die haben einfach mehr Dampf gehabt. Die haben die Nächte durch hier. Der Burschi, der Falco da mitten rum, und dann waren da immer die Spiegel auf dem Tisch mit den Klingen und so. Das war wirklich, wirklich hardcore. Aber da ist irgendwas bei rausgekommen. Kurzfristig, nicht langfristig. Und als sie dann irgendwann mal, das erinnere ich noch, dass also das beste Album von Falco heißt Junge Römer, finde ich. Das ist total eine der unterschätztesten Platten oder Alben auf der Welt, finde ich. Grandios, komplett auf Droge entstanden. Vielleicht, weil wir selbst alle drauf waren, fanden wir es so geil. Ich weiß es nicht mehr, aber ich höre es heute noch. Und dann haben sie irgendwann gesagt, so, wir müssen jetzt mal Pause machen. Ne, muss man mal Pause machen jetzt. Machen wir mal Pause jetzt. So. Da haben die Pause gemacht. Ich schwör's dir, eine Woche Studiokosten, ich meine, es war deren Studio, aber trotzdem null. Die waren einfach leer gesaugt. Und kennst du das? Also kennst du das auch, wenn man keinen Alkohol trinkt, dass man anders drauf ist? Oder ist das...
Naja, also ich merke jetzt natürlich, dass mein ganzer Tagesrhythmus sich verschoben hat. Also stehe morgens um 9 auf. Sonst bin ich um 11 aufgestanden. Das ist schon mal ein Unterschied. Und zwar egal, wann ich schlafen gehe. Ich gehe fast genauso spät schlafen. Ich brauche nicht mehr so viel Schlaf, um es abzukürzen. Ich brauche nicht mehr so viel Schlaf. Ich habe deutlich mehr Energie. Also alles, was sonst liegen blieb. Ich hatte zum Beispiel, ich habe so ganz tolle Schuhe von Bottega Veneta. Die habe ich seit 15 Jahren, habe ich in New York gekauft.
Ja.
Vor 15 Jahren. Und da haben sich die Sohlen aufgelöst. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Die Sohlen haben sich aufgelöst. Ich wollte die noch nicht mal anziehen. Denke ich, was ist das denn? Die krümelten. Das ist so ein Kunststoff, was sich wohl auflöst, wenn die zu lange stehen. Und dann hat meine Frau die zum Schuster gebracht. Und der Schuster hat sie neu aufgemöbelt. Und dummerweise, das erste Mal, dass ich sie anziehen konnte, war zu Wacken. So, und heute Nacht
Kann die
bin ich nach,
Geschichte.
ja, und heute Nacht bin ich nach Hause gekommen und dann standen die da und dann dachte ich, jetzt machst du erstmal diese Schuhe sauber. Und dann habe ich die einfach nur eingeweicht und habe die dann in meinem Badezimmer stehen lassen. Und heute Morgen bin ich ja um, was weiß ich, 7:30 aufgestanden. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe diese Schuhe sauber gemacht. Früher hätte ich das, da hätten die da rumgelegen. Also solche Sachen, weißt du? Mal eben sich bücken und was mitnehmen. Man hat jetzt
Ja.
die Energie, diese Dinge zu tun. Und was ist noch? Es ist noch, dass ich Komplimente bekomme. Mich hat neulich Toni angerufen, das ist eine befreundete Sängerin. Die hat mich angerufen und hat gesagt, ihr ist aufgefallen, dass ich ganz anders singe. Durch dieses Nichtrauchen und Nichttrinken habe ich wohl mehr Ausstrahlung. Und du hast eine ganz andere
Krass.
Ausstrahlung auf der Bühne. Und mein Kumpel Martin Wassmann, das ist ein guter Freund aus Berlin, war in meiner Show und er hat gesagt, du bist so fröhlich, du bist bei dir angekommen. Du ärgerst dich nicht mehr über die Leute, die dich angreifen, sondern das ist dir egal und du hast mehr Spaß. Also es hat sich sehr viel geändert. Und ich gucke einfach lieber in den Spiegel. Ich habe ja früher in den Spiegel geguckt.
Man sieht das schon krass, ne? Also meine hier der da von wegen das dicke Gesicht platzt einem entgegen, meine, das war eine Unverschämtheit, aber tatsächlich siehst du, also dass du siehst tausend, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber du siehst tausendmal frischer und besser aus. Das merkt man, das sieht man.
Naja,
Ich finde es erstaunlich, weil ja alle Menschen, die trinken ja alle immer Alkohol am laufenden Band und rauchen, also ganz viele zumindest rauchen und trinken Alkohol. Und ich finde es. Ich habe da, wir haben ja gestern Nacht haben wir noch telefoniert, da haben wir kurz drüber gesprochen. Und zwar, das Spannende ist ja, dass wenn man aufhört zu rauchen, und man denkt ja dann, oh Scheiße, du hast jetzt 40 Jahre geraucht. Also ich hatte das damals mit, wann habe ich aufgehört? Auch mit 40, dann habe ich mit 14, also ich hatte also 30 Jahre Rauchkarriere. Ne? Nicht so viele, und wenn ich krank war, habe ich auch nie geraucht. Ich war nie ein Suchtraucher, eher so Genussgesellschaftsraucher und so. Aber ich habe dann gedacht, das kriegst du ja nie wieder raus aus der Lunge. Ne? Hat der Arzt mir das erzählt, wie das ist. Das ist total erstaunlich, wie sich der Körper regeneriert, nach wie kurzer Zeit das funktioniert. Das ist echt irre.
Ja, also ich habe, wenn ich ehrlich bin, was das Rauchen abgewöhnen betrifft, gar nicht so viel gemerkt, außer Naja, so Atemwegssachen auch. Ich habe zum Beispiel, mache jeden Morgen eigentlich so eine Nasenspülung. Schon seit Jahren. Aus meinen Kokszeiten noch. Also diese Salznasenspülung von Emser Salz oder so. Und das, da konnte ich früher gar nicht in den Tag kommen ohne. Und das habe ich ja auch und mache ich auch. Mache ich noch, aber da kann ich auch mal drauf verzichten. So dachte man doch, nee, heute keine Lust, keine Zeit. Und das, also die Atemwege sind etwas besser. Das merke ich auch. Und aber ich habe ja auch, übertrieben habe ich auch alles. Aber ich war jetzt auch nicht, zum Beispiel was den Alkohol betrifft, war ich, glaube ich, so der typische Künstler. Also, dass man immer so beschwipst ins Bett ging. Ich war jetzt auch nicht jemand, der zu Hause Unmengen saufen
Aber
muss.
ich meine jetzt eigentlich auf der Bühne. Hast du auf der, also du hast ja auf der Bühne auch getrunken früher, ne? Und das war ja schon sehr lustig manchmal. Also muss man jetzt, also late night, da gab es legendäre Veranstaltungen morgens um 4.
Ja.
Aber tatsächlich ist es, ich glaube eben nicht, also das ist meine Erfahrung. Ich habe ja auch auf Substanzen sozusagen so Drehbücher geschrieben und sowas. Und das war am Anfang super. Das hat wirklich super funktioniert. Das hat auch echt geholfen. Aber das ging ganz, ganz, ganz schnell. Dann hast du am nächsten Morgen dir angeguckt, was du gearbeitet hast, und hast gedacht, was ist das denn für ein Scheißdreck? Wer hat das?
Genau.
Was soll das? Und es hat mich eigentlich, also es hat, ich glaube nicht daran, dass Substanzen einen langfristig kreativ befruchten können. Ich glaube, was in dir drin ist, ist immer besser, wenn du klar bist.
Genau, also ich glaube auch, denn also ich halte da gar nichts von, auf Kunst, auf Droge. Also
Ja.
natürlich, wenn jetzt du vorhin von dem Album von Falco, das ist interessant, werden wir das mal anhören. Falco ein Album macht, was ja Junge Römer heißt. Das werde ich mir mal anhören, das ist total spannend. Aber ich weiß eben auch Kate Bush. Kate Bush hat ja dieses Album The Dreaming gemacht.
Ja.
Und das ist ein Album, wo die Plattenfirma gesagt hat, das bringen wir nicht raus. Also das war ziemlich knapp davor. Da ist ja alles Rückwärtsgesänge und ich weiß nicht, Musiker, die Esel singen und Ziegen nachmachen und sowas alles. Und da, ich glaube, das hat sie nicht auf Drogen gemacht. Sie hat keine Drogen genommen. Ich glaube, sie hat ab und zu mal ein bisschen gekifft. Das weiß ich nicht. Aber zu der Zeit, als sie das Album gemacht hat, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es steckt sehr, sehr viel in den Menschen, so ein kreativer Kern, wenn man den findet, dass man den mit Drogen eigentlich eher zukippt. Ich glaube, dass der explodiert in dem Moment, aber wie du sagst, anschließend ist man dann auch ziemlich schnell leer. Und ich glaube, dass wenn man nüchtern an diesen Kern kommt und sich da vorarbeitet, der Weg dahin ist vielleicht länger und das Öffnen dieses kreativen Kernes dauert auch länger und macht mehr Mühe. Aber wenn, dann strömt die Kreativität beständiger und ruhiger, glaube ich.
Also
Und
ich habe das ja nicht, ich suche ja auch jetzt schon seit, ach keine Ahnung, seit fast einem Jahr suche ich danach, mich selber irgendwie, wie soll ich sagen, zu definieren. Also irgendwie das, was macht mir wirklich Spaß und was kann ich richtig gut? Und ich habe da nie drüber nachgedacht, dass ich da irgendwie wieder in die 80er Jahre zurückkehren muss und mir da irgendwas reinpfeifen und so. Und nichts von dem, was ich wüsste auch nichts, was mir hilft. Und es dauert wirklich unglaublich lange. Und irgendwann dann jetzt im Urlaub, tatsächlich durch Zufall, ist mir gekommen, was ich wirklich kann, ist Geschichten erzählen. Das klingt so banal und es ist so dumm und so einfach und so. Ich kann keine Witze erzählen, ich kann was dumm, ich kann nicht singen, ich kann gar nichts, ich bin auch kein Künstler. Aber ich kann Geschichten erzählen, das kann ich. Und wenn man das gemerkt hat, dass man das kann, dass man das weiß, dann muss man dran arbeiten. Und dieses Arbeiten funktioniert, glaube ich, nicht, wenn du dich wieder von dem Kern wegbewegst. Ich glaube, dass es immer kurzfristig alles geht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, mit die Nase pudern und würde 3 Nächte lang rumschreiben, dann würde auch was bei rauskommen. Aber das ist gelogen. Das ist nicht ernst, das ist nicht gelogen, das ist nicht nachhaltig und das bleibt nicht.
ja, genau. Also das war auch, das ist total interessant, dass wenn man bei sich bleibt und nochmal forscht, wie man denkt und wie man ist, und man arbeitet an diesen Dingen, die man da findet. Ich glaube, das bringt mehr. Mir ist gestern Abend sowas wieder aufgefallen, dass, glaube ich, hätte ich früher so in diesem müden, es ist ja kein Rausch gewesen, aber ich nenne es jetzt mal so ein müdes Leben, wo man immer so hinterher rennt. Man schläft sich morgens so ein bisschen den Kater aus und dann fährt man zum nächsten Auftritt. Man kriegt das auch alles hin, aber man ist doch immer müde und ein bisschen hinterher. Und jetzt ist man ja so ein bisschen vorne weg. Ich hatte gestern, ist mir so ein Satz eingefallen, den ich vor, boah, ich würde sagen, 20 Jahren mal kreiert habe. Und dann dachte ich gestern, ja, guck mal, was alles so vom Kern eines Menschen in Vergessenheit gerät. Wir waren gestern auf einer Mixshow im Sprechwerk. und von Andrea Volk, die ich sehr schätze, mit Kollegen, Florian Hauke hieß der eine, Laura Brummer, das ist eine Moderatorin von Ladies Night und auch eine Comedienne und eine Schauspielerin, Musical-Schauspielerin, also Sängerin auch, der Florian Hauke auch, Hauke heißt er, glaube ich, der ist auch Schauspieler und Regisseur und so. Und dann Piero Mastalerz, das ist ein ganz fantastischer Cartoonist, und ich. Und es war ein total schräger Abend, alle waren total unterschiedlich, teilweise sogar so woke Ansätze bei manchen Kollegen. Aber trotzdem haben wir uns super unterhalten und wir hatten richtig Spaß und es war richtig lustig. Jeder hat sich akzeptiert und so und so. Und als wir nach Hause fuhren, habe ich dann gesagt zu Yvonne, ja, es ist nicht total interessant. Ich habe ja früher immer gesagt, eine Comedy-Show, weil ich ja dann auch viele Witze erzähle. Und die schreiben ja vieles selber. Mhm. Und da sagt die Yvonne, naja, bei dem einen Kollegen, da irgendwie hat es ein paar Längen gegeben, aber das waren natürlich interessante Geschichten. Und dann habe ich gesagt, ja, der schreibt das natürlich alles selber. Der ist nicht so eine Witzmaschine wie ich. Und dann habe ich gesagt, aber mein Ansatz ist ja immer gewesen, wenn jemand in eine Comedy-Show geht, dann möchte der ja nicht überzeugen, sich davon überzeugen, was andere Leute für schöne, lustige Geschichten schreiben können, sondern will ja hauptsächlich lachen. Und deshalb ist das immer mein Ansatz gewesen.
Ja.
Weißt du, also, dass ich lieber einen Witz erzählen, als ich gehe lieber von der Bühne und sage, die Leute haben sich totgelacht, als das, was ich da geschrieben habe, ist aber gut angekommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, oder genau. Oder ich habe gesehen, also die Menschen haben ganz, die haben darüber nachgedacht. Ich kenne solche Leute, die dann sowas sagen, die haben darüber nachgedacht und so. Am Endeffekt, wenn du rausgehst, willst du gelacht haben. Also ich habe sehr gelacht übrigens neulich. Ich habe die Lösung nicht erzählt, ne? Ich habe da aber drüber gesprochen mit Kirsten, habe gesagt, ich habe, als unseren letzten Podcast, den wir vom Strand gemacht haben, habe ich gesagt, ja, ach, dann habe ich irgendwie bei Kai reingeguckt und sowas alles. Und dann sagt, steht da Dörflaume mit drei Buchstaben. Ich sag die Lösung nicht, die müsst ihr euch bei Kai angucken. Aber tatsächlich über sowas, weil das einfach, das haut so dermaßen in Karton rein und du kannst damit, egal wer in diesem Saal sitzt und egal, ob die es lustig finden oder nicht, es ist trotzdem lustig.
Ja, eben, das ist so. Und ich meine, ich finde das, ich habe das andere immer bewundert, aber was ich nochmal sagen wollte, ist, dazu ist halt eben, das habe ich, als die Comedy aufkam, ich kämpfe ein bisschen mit meinen Zähnen, hört man das? Als die Comedy aufkam, damals, da hieß es ja, naja, diese Travestie-Leute und dieser Kay Ray und so, die erzählen ja nur Witze. Damals war es ja verpönt, Witze zu erzählen. Ja. Wir schreiben ja unsere Sachen selber. Und daher kam das, dass ich dann gesagt habe, naja, aber viele Comedian, und damit meine ich jetzt nicht die Veranstaltung gestern, die waren alle sehr lustig, das war alles gut. Aber damals habe ich dann irgendwann diesen Satz für mich kreiert. Ja, die schreiben das alle selbst und die sind auch ganz stolz darauf. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber ich gehe auf die Bühne, um die Leute zum Lachen zu bringen. Und da ist mir jedes Mittel recht. Und nicht, um mich selber eben kreativ auszutoben. Das ist ein völlig anderer Denkansatz. Das ist.
Ja. Naja, und genau. Und das, du sagst es ja auch in deiner Show, von wegen, ne, Freunde, wenn ihr hierher gekommen seid, um was mitzunehmen, vergiss es, ne? Also, ja, ja. Hier gibt es keine Botschaft, hier gibt es keine Erziehung, hier gibt es gar nichts, sondern das Einzige, was es hier gibt, ist, wir wollen ein bisschen Spaß haben, das war's.
Also die Botschaft momentan, die einzige, die ich aber auch dann immer schon hatte, früher gegenüber den blöden Spießern.
Ja.
Es muss frei sein und wem das nicht gefällt, der kann mir das gerne nach der Show sagen, muss er aber nicht. Was interessiert mich überhaupt nicht.
Ja.
Und der darf eben keine Jobs verbieten. Der darf nicht zum Chef laufen und sagen, ich möchte den hier nicht mehr sehen. Das sind die zwei Sachen, die ich aber immer schon hatte. Früher waren es die Spießer, heute sind es die hyperdoppelmoralinsauren Tugendwächter, die eben noch viel mehr Macht haben. Ne? Also es
ja, und es ist durch Social Media ist es tatsächlich so, dass, also du siehst das ja auch in einer aktuellen Politik, ne? Der Merz, ich meine, stell dir mal bitte, also wenn du vor 20 Jahren erzählt hättest, in 20 Jahren wird in Deutschland ein CDU-Kanzler den Deutschen versprechen, mit links ist vorbei, nachdem 23 Jahre die SPD regiert hat, von 25 Jahren oder so. Und dann lässt er sich am Nasenring von dem Zerstörer der Volkspartei SPD durch die Manege führen, was da mit dieser Brosius Gersdorf passiert ist. Eine solche, das ist so peinlich. Und jeder mit gesundem Menschenverstand, der das, also wenn man dem das vor 20 Jahren erzählt hätte, hätte er gesagt, Alter, was liest denn du für schlechte Bücher? Und überhaupt, du solltest meine Dealer wechseln, weil du bist ja richtig schlecht drauf. Das ist heute alles, das ist so irre, die Menschen sind so irre, aber weil sie Social Media haben, weil sie wirklich glauben und gerade die, sag mal, die in diesen, sag mal, die mit den Medien sozusagen groß geworden sind, ne? Die jetzt, die Generation, die im Prinzip zwischen den Boomern und der Generation X irgendwie sind, das sind ja die, die jetzt alle überall in diesen Behörden sitzen und dieses ganze linkswoke grüne Zeug, die denken alle, wenn du dieses Gerät hast, dann bist du im Fernsehen. Die schnallen gar nicht, dass das einfach nur du bist, ja, du hast dich selber gefilmt, schönes Ding und du kannst es irgendwo hinstellen, aber ganz ehrlich, deine Meinung interessiert heute wie damals überhaupt gar keinen in Wirklichkeit und du hast keine Macht. Die denken, das ist Macht und sie haben es geschafft, in der Gruppe das gemeinsame Nutzen eines individuellen Instrumentes, also eigentlich ein Polaroid von sich machen mit Ton, ja, glauben sie wirklich, das ist Macht, nur weil es viele machen. Das Irre ist das, dass in Deutschland zurzeit, ich weiß die Zahl jetzt nicht mal ganz genau, ich glaube 82% oder 83% der Menschen wollen, also sind unzufrieden und wollen mit dem ganzen linken Krempel nichts zu tun haben. Aber gleich, die gleiche Summe, Prozentzahl, bestimmt unseren Alltag jeden Tag, guck in alle
ja, Zeiten
an. Das ist irre.
Das ist
eine so kleine Minderheit, die uns alle überzieht. Mit einem wirklich zersetzenden Schaum, mit einer Selbstverständlichkeit. Ich habe gestern, haben wir dann so Podcast auch gehört, dann ist eine Frau von den Grünen sitzt da und sagt, es gibt in Deutschland, gibt es keine linke Gewalt. Es gibt es nicht. Es gibt keine linke Gewalt. Es gibt einzig und alleine rechte Gewalt. Und dann siehst du die in ihrem Gesicht, ja, eine verhärmte und, sorry, jeder kann aussehen, wie er will. Ich bin der Letzte, der irgendwas sagt gegen Menschen, die jetzt nicht toll aussehen oder die einen schiefen Pony haben oder so. Aber wenn es dann so nahe liegt, bitteschön. Das ist eine, ich sag's Wort jetzt nicht, was ich sagen will. Es ist eine, wie soll ich sagen, eine Frau, die mit wenig Geschlechtsverkehr gesegnet ist und die sehr unzufrieden ist in ihrem Leben und die dann vor einer Kamera irgendwo steht und so tief in ihrem Herzen voll Hass ist. Das merkst du richtig, dass sie einfach lügt. Sie weiß, dass es haufenweise linke Gewalt gibt, dass sie selber an der linken Gewalt teilnimmt. Jeden Tag. Jeden Tag verbreiten diese Menschen linke Gewalt. Da gibt es Leute mit kurzen Ponys, die im Privatleben von Leuten rumschnüffeln, um sie hinzuhängen und so. Das ist eine Welt, die ist wirklich furchtbar. Und da ist es für mich so, dass, ne, was deine Arbeit oder wenn ich deine Geschichte erzähle oder so, dann ist es für mich die Hoffnung einer guten Welt und dass wir wieder zurückkehren in so eine Normalität. So.
Ja, aber danke. Aber da, das passiert ja auch eigentlich. Also gestern Abend in dieser Mixshow war das eigentlich auch so, dass ich mit meinem Brachialhumor, das sind nun wirklich, das sehr im Sprechwerk, musste man auch, was mir auch, was vielleicht erwähnenswert ist, dass die Chefin vom Sprechwerk, die hat ein Transkind auch. Also das ist durchaus dann auch eine Umgebung, wo man früher oder wo andere Leute meinen, sie müssten da Leute canceln, die sich die Witze machen über solche Sachen. Und ich mache ja Witze über alles, also warum dann auch eben nicht über Transkinder, aber ich mache auch Witze über jeden und alles. Und die hat mich da richtig nochmal willkommen geheißen und hat gesagt, ich habe so gelacht über die Show und ich habe so gelacht über den Abend. Also das taut jetzt langsam auf. Und die Leute, die Betroffenen, die bislang den Mund gehalten haben über diese Leute, die versuchen, ihnen über die Straße zu helfen, die werden jetzt langsam lauter. Also das merkt man schon, dass alle sagen, entspann dich mal. Also eine Frau ist gestern rausgegangen, hat mich so zur Seite gezogen, hat gesagt, ich sag, Conny Littmann hat doch eine Klatsche, sie da rauszuspeisen. Die ticken doch alle nicht ganz sauer. So, also langsam, aber sicher taut das auf, ändert sich das.
Weil soll ich dir was sagen? Ich habe einen Freund, der macht Management, ne? Und ich habe mit Absicht jetzt schon das schwammig formuliert, damit jetzt keiner in Verdacht kommt. Der hat drei wirklich bekannte A-Klasse-Comedians unter Vertrag. Mit dem habe ich letzte Woche gesprochen. Und da habe ich gesagt, Alter, schämt ihr euch eigentlich nicht? Also, sorry, ich habe nichts mit euch zu tun, ich habe keine Macht, ich bin nicht jemand, der euch Jobs geben kann und sowas alles, ja, und ihr könnt ja über mich erzählen, was ihr wollt, ist mir scheißegal. Was ich mache, mache ich deswegen, weil ich dran glaube und weil ich glaube, dass das offene Wort das Wichtigste ist, auch vor deinen eigenen Kindern. Übrigens, wenn die mal fragen in der bekloppten Zeit, was habt ihr gemacht, dann sage ich, guckst du YouTube, kannst du sehen, was der Papa gemacht hat und fertig, oder der Opa. Und deswegen mache ich das. Ich möchte nicht in die Situation kommen wie meine Großeltern, dass man fragt, was habt ihr damals gemacht? Und dann ist die Antwort irgendwie stockend. So. Und deswegen mache ich das. Und mir ist das scheißegal. Aber ich, eine Frage. Wenn du abends ins Bett gehst und hörst, was deine Pappenheimer da erzählen, mit welchen Sätzen sie ausgrenzen, alles das, wofür wir stehen, ja, also der ist jetzt vielleicht 10, 15 Jahre jünger als ich. Aber ich sage, dafür haben wir immer gestanden. Wir haben immer für Freiheit gestanden, für Frieden. Wir haben immer gestanden dafür, dass man andere Menschen eben nicht ausgrenzt und sowas alles. Und du bist Managed. Du machst den Manager von Leuten und managst sie so, dass sie sich zu Vasallen, für richtig ernsthaften Vasallen und Trompeten von ganz, ganz, ganz bösen, hasserfüllten Menschen machen, die andere ausgrenzen, die Brandmauern bauen, die probieren, die Demokratie zu zerrütten, die Leute in Verfassungsgerichte packen wollen, die jetzt schon eine Agenda haben, dass sie hinterher eine Partei verbieten, die Viertel der Deutschen wählen. Alle diese ganzen Geschichten. Dafür stehst du mit deinen Leuten da. Du machst das, du managst die. Eines Tages wird man sagen, wer ist denn der Manager gewesen, der Vogel, der hinter den Typen war und die so auf die Bühne geschickt hat. Und da hat er erst ein bisschen so war pikiert. Und da habe ich gesagt, jetzt tu mir einen Gefallen, weißt du, weil wir uns so lange kennen. Sag mir, warum. Und weißt du, was er gesagt hat?
Ich bin gespannt.
Ich sag's dir, warum. Wir müssen alle leben. Und da habe ich gesagt, weißt du, und genau das haben meine Großeltern auch gesagt. Meine Großeltern nicht, mein Opa war Flieger, der wollte nur eins fliegen. Und der war es natürlich auch eine Geldfrage. Plötzlich war Kohle da für Flugzeuge, da war der glücklich, klar. Aber das ist genau das Problem, weil ihr alle leben wollt. Und deswegen lässt du zu, dass dein Comedian sein Gesicht verkauft, für etwas, wo er gar keine Ahnung von hat. Der hat es schon bei Corona gemacht, der macht es bei den Flüchtlingen, jetzt macht das beim Klima. Die Diskussion fing eigentlich an über diese Klimageschichte, weil ich gesagt habe, dass jetzt gibt es ja umfassende internationale, offizielle Erkenntnisse, was Klimawandel angeht. Der CO2 ist definitiv eine Lüge. Und by the way, du hattest es vorhin erwähnt, wir hatten ja auch einen Kommentar, der gesagt hat, wir seien Klimaleugner. Nein, keiner von uns beiden hat jemals den Klimawandel geleugnet. Never, ever, niemals, nie. Es gibt schon immer Klimawandel. Was ich 100% leugne ist, und das ist jetzt bewiesen und belegt, und zwar von allen Seiten, und ich bin gespannt, wie hier diese ganzen Luisas und wie sie alle heißen, darauf reagieren. Der CO2 ist ja der Pflanzentreiber Nummer eins. Die Welt wird grüner, und zwar deutlich grüner. Das Beria Reef. 2% haben ein Problem, 98% sind bunter denn je. Fragt in Australien nach, kann man alles überall nachlesen. Diese CO2-Geschichte ist eine Lüge, eine Geldmacherlüge, eine Elende. So, und so sind wir darauf gekommen. Und ich habe gesagt, und deine Leute haben das unterstützt. Keiner von denen hat sich eingesetzt gegen Plastik. Keiner von denen hat die größtes Elend, was es gibt, ist dieses Plastik. Das macht die Welt richtig kaputt. Und zwar die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alles. Und da hätte man sich dagegen einsetzen müssen, schon immer. Und das geht relativ leicht, weil, ich weiß nicht, 90% des Plastiks der Meere kommt aus ein paar asiatischen Flüssen. Ja, ist jetzt ein bisschen grobe Zahlen, aber anyway. Naja, und dann hat er gesagt, wir wollen ja schließlich leben. Und das für die Kunst, für die Journalisten und die Kunst, das sind die, die den, wie sagt man, großgekupferten auf den Finger gucken müssen, ja. Und dass die sich hinstellen und das so sagen und dass er eigentlich bei mir um Verständnis bittet dafür, das ist, finde ich, so schlimm und das ist mir richtig ins Herz geschossen, weil er eigentlich ein feiner Kerl ist.
Oder? Ja, aber vor allen Dingen, ich finde, es ist auch ein bisschen Schlag in die Fresse für die Leute, die eben versucht haben, sich treu zu bleiben. Und eben nicht so einen propagandistischen Stil eingegangen sind, so wie du oder ich zum Beispiel, weil ich muss ja auch leben. Ich muss ja auch leben, es kommt ja immer drauf an. Aber das ist mir schon länger aufgefallen, dass es ja auch in der Künstlerbranche, geht mal zu den ganz, ganz großen Stars. Eigentlich müssten die ja, wenn es um Klimawandel geht und um Umwelt, und die müssten ja eigentlich zu Hause bleiben. Ja,
hat doch Coldplay gesagt. Coldplay haben doch gesagt, wir gehen nicht mehr auf Tournee, das ist gegen Klimawandel. Und was waren sie jetzt? Auf Tournee.
Durch. Ja, ja. War das da? Total.
Aber weißt du was? Ich muss sagen, Einen nehme ich davon aus. Ich muss Mario Barth davon ausnehmen. Mario Barth zieht einfach sein Ding
durch. Er zieht nur durch, ja.
Er zieht durch. Und das macht er mit einer, und es ist ja auch, der Mario Barth ist ja eigentlich nur eins, was er wirklich kann, ist, ne, er kann halt brillant kleine Geschichten so groß erzählen, dass man drüber lachen kann.
Ja,
und das
finde ich toll.
Und der hat sich aus der ganzen Scheiße rausgehalten. Und jeder von diesen Comedians hätte das auch machen können. Es wurde ja keiner gezwungen, plötzlich zu einem politischen Botschafter zu werden. Man kann sich doch lustig machen. Man kann sich lustig machen über die Rechten, über die Linken. Man kann sich über die Klimafanatiker und die Klimaleugner lustig machen. Habe ich gar kein Problem mit. Macht euch über alles lustig. Aber diese Einseitigkeit, auch wenn du, guck mal, wenn du dieses hier heute, die Heute-Show, wenn man sich das anguckt, was daraus geworden ist, da möchte ich mir den Finger in den Hals stecken.
Ja, also die, ich habe neulich, habe ich vielleicht schon mal erzählt, der Moritz Neumeier, habe ich ein Stück gesehen von Moritz Neumeier, das ist ein linker Kabarettist, der gerade sehr gehypt wird. Und da habe ich mich sehr drüber geärgert. Der macht ein Stück für die Heute-Show, glaube ich auch, in der er versucht, die Menschen so umzuleiten und er die mehr, also für seinen Hass zu benutzen. Er guckt in die Kamera und sagt, ich soll einen Beitrag machen über rechte Denke und rechtsradikale Denke in Deutschland. Und das haben wir ja schon 100 Mal gemacht. Das haben wir ja. Und deshalb sage ich euch jetzt, liebe Rechten, ihr habt recht. Also ihr habt recht in eurer Wut, in eurem Unverständnis. Aber ihr versteht es falsch. Eigentlich seid ihr nämlich wütend darauf, dass ihr so wenig Geld verdient und dass wir so viele Millionäre haben und dass man denen das Geld nicht wegnimmt und dass das einfach schlecht verteilt ist. Der hat richtig diese Menschenmenge versucht, umzupolen auf seinen Hass auf Wohlstand. Und dabei geht's bei dem, das siehst du schon, wenn du den siehst, dass da geht's nicht darum, das ist ein Lappen. Das ist wirklich ein linker Lauch mit lackierten Fingernägeln. Das ist echt ein linker Lauch. Der würde niemals irgendeine Markenhose anziehen oder etwas. Das muss alles irgendwie tragbar und nützlich sein und praktisch und das war's. Also das ist ein richtig linker, ja. Und das Interessante ist halt eben, ich fand das so, wo ich so dachte, das ist auch eine interessante Art von Aufhetzen.
Naja, das, wenn du das siehst, also wir haben gestern die Zeit dann auch im Auto am Anfang, das haben wir dann schnell bleiben lassen, aber die ersten 4 Stunden so haben wir einfach mal so nochmal eintauchen in die politische Lage, weil wir einfach auch 3 Wochen draußen waren.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, und dann sind wir da eingetaucht in dieses, ne? Wenn du das hörst, was da mit einer großen Selbstverständlichkeit verbreitet wird, und tatsächlich, mit welchem Größenwahn, ist ja Größenwahn irgendwie, weil die sind ja eine ganz kleine Minderheit und tun so, als wären sie die Welt regieren. Die Mischung zwischen Größenwahn, vorsätzlichem Lügen und dieses Erkenntnis, dass es wirklich vorbei ist und mit welcher Selbstverständlichkeit sie sich dann der CDU und dem Merz anbiedern und dass der das mitmacht, das ist, wir haben da gesessen und haben irgendwann gesagt, wir können es nicht mehr ertragen, ich kann es nicht mehr hören, das ist so irre. Und das ist aber alles nur getragen von einer hohlen Blase heißer Luft. Das ist Münchhausen, ist das. Das sind des Kaisers neue Kleider. Die stehen da und sagen, Mensch, da machen wir das und das ist so und das ist so. Und in Wirklichkeit stehen die komplett nackt da. Sie haben nichts. Und ich sag dir eins, jeder, der bei dir drin sitzt und hingegangen ist gestern in die Mixed-Show zum Beispiel, weil er aus einer grundgewogen Gesinnung, einem grundwogen Künstler, der auch bei dir war, sozusagen gefolgt ist und der dann bei dir drin sitzen geblieben ist, ne? Der hat gelacht. Und wenn er sich einen Hauch weniger geschämt hat dafür, dass er jetzt gelacht hat bei dir, dann hast du alles erreicht, was du erreichen kannst.
Ja, ja, das ist es.
Weil das bricht nämlich diese ganzen genau. Gesinnungsbrandmauern. Und wenn du mit Menschen, mit normalen Menschen, jetzt hatten wir ja im Urlaub, da sind ja dann auch mal, wenn du beim Bäcker stehst und so, triffst du ja den einen oder anderen und redest auch mal und so. Ich habe keinen gefunden, keinen einzigen. Und das sind Menschen aller politischen Couleur, bla, junge, alte Leute. Ich habe in 3 Wochen mit vielleicht, lass es am Tag 2, 3, lass es 50 Leute sein, mit denen ich gesprochen habe. Einfach, die ich nicht kenne, die beim Essen getroffen haben oder beim Einkaufen oder so. Keiner von denen, keiner glaubt, Die Klimalüge, keiner glaubt die Flüchtlingsgeschichte, also findet die Flüchtlingsgeschichte gut. Alle sagen, das ist da total scheiße gelaufen. Keiner glaubt an die Zukunft dieses Landes, ganz schlimm. Und sie sind alle auf der Suche nach, wo ist die Welt besser. Und tatsächlich da, wo wir waren, in der Gegend, wir haben einfach 3 Wochen freundliche Menschen um uns rum gehabt, die bereit waren, sich auch offen zu unterhalten, andere Meinungen gehabt haben. Also da sind zum Beispiel, waren welche dabei, die haben sehr investiert in Windparks, ne? Da habe ich gesagt, oh, und wie seht ihr das heute? Wieso? Das läuft super. Ich sage, ja, kohlemäßig verstehe ich schon. Ja, das ist ja, also, wer das nicht gemacht hat, ist selber dumm. So, ja, genau, wie ich. aber sie glauben halt tatsächlich, also da habe ich dann gesagt, glaubst du denn, dass der Wind, wie viel glaubst du denn, dass der Wind weht? Ja, der Wind ja, also manchmal weht er jetzt abends nicht und so, aber das ist ja egal, also insgesamt weht er schon, also die Hälfte der Zeit weht doch Wind. Und da habe ich gesagt, pass auf, 8600 Stunden hat das Jahr, 1800 Stunden weht der Wind, davon 400 zu stark. Das ist das Ergebnis. Das glauben die nicht. Die sind so, die haben es so im Kopf. Die sind so auf einer Spur. Aber, dass ich das gesagt habe, habe ich gesagt, pass auf, lass uns da nicht drüber streiten, ne? In der Schlange beim Bäcker. Ich sage, google das. Dann geht der, also der war fertig, dann war ich irgendwann draußen, dann steht er noch vor der Tür, hat das Handy und wackelt so mit dem Handy. Und ich sage, und er sagt, er hat das gegoogelt und hat das rausgefunden, dass das stimmt. Das hat er nicht gewusst. Trotzdem hat er ordentlich Kohle gemacht mit seinem Windpark und so und von Herzen gegönnt. Also klar. Aber es ist einfach, ich glaube, da bröckelt viel. Und ich glaube, jeden, den wir mitnehmen auf so eine ganz normal menschliche Reise, ich hab auch seit dem Urlaub, ich habe die Hoffnung, es ist, also das war vor dem Urlaub nicht so, ich habe die Hoffnung, dass das Gute irgendwie gewinnt. Und dass es
ja, das habe ich auch.
Gibt.
Das habe ich auch. Das ist auch mein Gefühl.
Irgendwie.
Interessant war auch gestern, meine Schwester war da. Wir haben ein großes Familientreffen gehabt, an dem ich nicht teilnehmen konnte, weil ich arbeiten musste. Und meine Schwester kommt ja aus England. Und bislang war das immer so, wenn die kam. Wenn du hier gejammert hast,
ja,
dann hat die gesagt, na, dann musst du mal nach England kommen. Weißt du, wenn es um, egal was. Es lief alles in England irgendwie schlechter. Das war alles teurer und es ist alles so. Gestern saß die bei mir auf der Terrasse und sagte, also sagt mal, eure Autobahn, das ist ja eine Katastrophe. Das ist ja, also es ist ja, bis man hier auch in der Stadt, bis man hier aus Hamburg raus ist, diese Baustellen, und das ist ja schlimm. Und dann sage ich, ach, hat sich das irgendwie, das war doch früher bei euch. Nein, also es tut mir leid, sagt die, das war ganz furchtbar. Und das Schlimme ist, dass die aus, das hat sie auch noch nicht, das hast du in England anscheinend auch nicht. Sie sind von London nach Amsterdam geflogen, sind mit dem Zug in Amsterdam losgefahren und an der Grenze mussten sie sich ein Hotel nehmen, weil aus Deutschland kam kein Zug mehr. Mitten in der Nacht, sagt sie, ich war fassungslos. In meinem Handy stand dieser Zug, aber der fuhr einfach nicht. Und es kommt auch keiner und sagt einem was. Und dann sage ich, ja, das ist, so ist das jetzt in Deutschland. Das,
also in Frankreich, abgesehen davon, dass der Strom die Hälfte kostet und so, ne? Infrastruktur in Frankreich, und wir sind ja praktisch auf dem Land, also klar, Bordeaux ist die nächstgrößte Stadt, wir waren auch in Bordeaux, alles picobello, die haben die Stadt echt so geil zurecht gemacht und die Struktur dieser Stadt, ne, da gibt es diese ganzen Katastrophen, die es in Marseille, in Paris und überall gibt, gibt es in Bordeaux tatsächlich noch nicht, ein Glück. Da ist alles in Ordnung, ist wirklich irre, aber da ist wirklich alles in Ordnung. Da ist es sogar so in Ordnung, dass die Mittagspause machen. Da machen zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr die Läden einfach Mittagspause.
Ja.
So, und das ist alles wie, da ist ganz viel einfach erhalten und die Menschen untereinander sind, und das ist natürlich wahrscheinlich, merkt man es erst, wenn man aus so einer Gegend kommt oder aus einem Land kommt, in so einem, unter so einem Druck wie wir, die Menschen sind einfach ruhiger und freundlicher und haben eine, wie soll ich sagen, es ist nicht alles optimal, es ist viel Scheiße, aber wir leben gerne. Und ja, die Lebensmittelpreise in Frankreich waren immer höher, ne? Same, same. Wir werden hier, ich schwör's dir, dieses Land, es klingt so fatalistisch, ne, aber dieses Land ist im Arsch. Wir werden ausgequetscht bis zum geht nichts mehr. Wir werden, was da jetzt passiert, was die SPD macht, die Sozialisten werden uns alle pleite machen. Deren Ziel ist, uns alle auszuquetschen, danach abhängig zu machen und hier einen armen Staat, einen verreckenden armen Staat zu machen, wie das in der DDR schon war und wie das in den meisten oder fast allen sozialistischen Ländern geendet hat. Was ganz schade ist für die für die sozialistische Sache an sich, also für die Idee sozusagen Sozialstaat und so, aber sie machen das alles kaputt. Das mit der Rente Ich bin da eingestiegen im Urlaub mal, weil ich einen Bekannten habe, der arbeitet da. Und der hat mir mal die Zahlen geschickt. Vergiss es. Dieses Land wird 2029 spätestens den Bach runtergehen. Und ich will nicht so weit gehen, wie manch ein Kollege auf politischen Bühnen hier auf YouTube. Aber wenn es keine Revolution gibt im Land, dann brauchen sie einen Krieg, um das wieder wegzumachen. Weil der Krieg ist das Einzige, womit du sagen kannst, oh, jetzt leider Krieg, jetzt können wir leider alles, jetzt müssen wir leider, schade. Das Ding wird diese Rentennummer, diese Krankenversorgung heute schon, ne, wenn dir jetzt was passiert und du wirst irgendwie pflegebedürftig oder so, ne, dann bist du pleite, dann ist dein gesamter Besitz weg. Und zwar, das macht einmal Knipp, dann ist das weg. Ob du ein Haus hast, eine Wohnung hast, irgendwo Kapital hast, Goldklumpen, keine Ahnung, ist alles weg. Das macht Puff oder ist weg. Das ist in keinem anderen Land, ist das mehr so. Also das ist nirgendwo so.
Naja, also ich meine, ich glaube, dass auch, dass nicht nur, dass das Land untergeht, es ist ja in weiten Teilen schon.
Ist ja schon so, ja.
Und als ich neulich war in Berlin, wo du auch für das auch wieder typisch ist, ich bin in Berlin gewesen und Berlin ist ja ein Moloch. So, und das Theater, die Wühlmäuse, ist aber ein konservativ geführtes Haus. Mit
Ja.
allem, was dazu gehört, mit Regeln und mit allem, kannst du in jede Ecke gucken, es ist überall sauber, du kannst mit jedem Mitarbeiter sprechen, die sind ordentlich angezogen, die sind höflich, jeder fragt nach, macht seinen Job und das Ding läuft und es ist wie so ein Lichtstrahl in dieser Stadt. Auf dem Weg dahin sind wir an einer U-Bahn-Station vorbeigekommen, wo so eine Ampel war. Und da war es alles mit Graffiti und es war alles dreckig, übergequollene Mülleimer. Und dann diese Gitterbauzäune da drum und so. Und dann habe ich gedacht, na, das wird aber auch Zeit, dass man das hässliche Ding abreißt. Und in dem Moment kamen da Menschen raus. Und dann dachte ich, ah, das wird gar nicht abgerissen. Das ist einfach,
Ja.
das ist unglaublich.
Und das, wie gesagt, was die Menschen vergessen natürlich, aber wenn du selber in dem Elend drin lebst, ne, und wenn es so ist, dass du jeden Tag für Tag, du machst dein Leben weiter, machst deine Termine, probierst dein Geld zu kriegen, hast Briefe, die du beantworten musst. Du hast ja keine Zeit, das ganze Bild in Ruhe dir anzugucken. Ich schwöre dir, wenn du 20 Jahre zurückgehst und guckst jetzt Filme an, so YouTube irgendwie Deutschland vor 20 Jahren oder so, ne? Und dann erinnerst du dich dran. Also das kannst du ja schon machen, wenn du 80s Radio hörst, dann fallen ja schon die Bilder ein zu den Songs, die du da hörst. Das ist unfassbar, wie die Ampel, und das ist, also Merkel hat damit angefangen. Merkel ist, also diese ganze Flüchtlingsgeschichte ist einzig und allein Merkels Schuld. Und Merkel war mit Sicherheit auch die erste verkappte sozialistisch-grüne Kanzlerin, die wir jemals hatten. Aber
Man nennt sie ja nicht umsonst die
ja.
uckermärkische Abrissbirne.
Ja, genau, und das genau ist es auch. Meine, die hat ja schon den Grundstein gelegt für das alles. Aber da ging es uns, da war noch genug Substanz da.
Ja.
Die Ampel hat dieses Land komplett vernichtet. Und dann mir hat neulich jemand vorgeworfen, ja, du bist ja immer gegen die Grünen. Ich sage, ey, ich bin nicht gegen die Grünen, ich bin gegen Versager. Das ist genauso wie früher in der Schule. Ne? Ja, alle sind immer gegen mich. Ja, ich kriege immer nur die schlechten Noten. Ja, Peter, du bist aber auch der Einzige, der nicht gelernt hat. Du bist der Einzige, der 7 Tage gefehlt hat in der letzten Woche. Ja, du bist der Einzige. Deswegen hat das halt nicht funktioniert. Und es ist ungerecht. Aber in Wirklichkeit, und wenn du der Einzige bist, der Quatsch im Unterricht und wirst dann irgendwie ermahnt, dann kannst du ja nicht rumheulen. Du kannst rumheulen, wenn es ungerecht ist. Habe ich oft genug selber erlebt. Du musst mal selbst lernen, den Prozess und so weiter. Aber Fakt ist, ich habe auf den Grünen rumgehauen, weil der Habeck der größte Versager, und das ist ja, es lässt sich ja messen in Zahlen. Also es gibt ja ganz normale Moral und Gefühl zählt da nicht, sondern Zahlen. Wo hat der Mann angefangen? Was hat er bewegt? Was ist bei rausgekommen? Der Mann hat das Land ruiniert, Milliarden und Milliarden versenkt für einen ideologischen Traum, ungeprüft und fern der Heimat. Und deswegen darf man ihn kritisieren. Frau Baerbock. Ich meine, in Umpalabumpa irgendwelchen Männern die toxische Männlichkeit austreiben, was für ein wahnwitziger, irrsinniger Quatsch. Und wir haben es ihr alle durchgehen lassen. Es haben ja alle, die sie nicht gewählt haben, gesagt, na ja, die werden ja jetzt das Land nicht versenken. Sie haben das Land versenkt. Bums, jetzt haben wir die Scheiße. Und jetzt kommt der Nächste und macht genauso weiter.
Der macht
Und
genauso
geht
weiter.
an. Das ist nicht zu fassen. Und das kannst du nur erkennen aus der Perspektive von vor 20 Jahren. Und das machen wir natürlich nicht. Wir leben in dem Ding drin. Aber wenn du im Urlaub bist zum Beispiel und guckst dann mal so, ne, mal einfach, ich habe so einfach mal geguckt, was waren denn so früher unsere Themen und so, da habe ich bei mir selber geguckt, wo ich da war, wo ich da gearbeitet habe und was, ne? Ich weiß noch genau, wie das war. Und ich sag dir eins, Heute ist scheiße.
Ja. Was ich aber diesen Leuten am übelsten nehme und was mir jeden Tag auf dem Tisch liegt, das ist, was sie mit der Gesellschaft gemacht haben.
Ja.
Also, dass sie das Land geschreddert haben, und das finde ich auch alles schlimm. Aber was sie mit der Gesellschaft gemacht haben. Wir müssen jetzt, ich habe mir das jetzt vorgenommen, ich werde jetzt alle Regenbögen, ich habe so einen Regenbogenanzug, den habe ich angezogen aus Witz. Das, und überall, wo Regenbogenanzüge drauf sind und so, das nehme ich von den Plakaten runter. Weil die haben das ja hingekriegt, die Leute so dermaßen zu spalten, dass wenn sie einen Regenbogen nur noch sehen, dann gibt's keine Argumente mehr. Was ich natürlich den Leuten, die mich deshalb angreifen, weil ich einen Regenbogenanzug anhab, auch übel nehme. Aber es ist tatsächlich, ich habe die Kommentarfunktion bei Facebook bei manchen Beiträgen abgestellt, weil, ohne dass man mir zuhört, ich beschimpft werde, weil ich geschminkt bin. Also Leute sagen, ja, schon wieder so eine Schwuchtel, du Linksgedrehtet. Und dann denke ich immer, hört doch mal einfach erstmal zu. Die hören überhaupt nicht zu. Die sehen nur, die sind so getriggert, die sehen nur ein geschminktes Auge und schon schmeißen sie dich auf den linken Müllhaufen der Geschichte. Und das nehme ich diesen Leuten natürlich übel. Und ich weiß, dass diese LGBTQ-Bubble, dass die natürlich sagen, das ist Schwulenhass, den hat es immer gegeben. Und dem möchte ich vehement widersprechen. Das ist es nicht. Ihr habt es einfach dadurch, dass diese ganzen, dass Deutschland verkommen ist zu Schwuchtelhausen und an jeder Ecke irgendwo so ein bunt geschminkter Fussel steht und uns alles Mögliche verkaufen will, sind die Leute es einfach leid. Sie können es nicht mehr sehen. Und dann machen, weißt du, und dann komme ich daher und ich bin voll der Meinung dieser Leute und will irgendwas erzählen, komme aber gar nicht mehr zu Wort, weil die einfach sagen, die schalten schon ab und sagen, wir können es nicht mehr sehen. Ich habe zu Yvonne gesagt, wir müssen den Regenbogenanzug von unserem Plakat nehmen, weil die Leute gucken gar nicht mehr, wie heißt der Titel des Programms? Die sagen, Regenbogen, da gehe ich nicht hin. Nein, ich kann.
Weißt du was? Normalerweise müsstest du eine Puppe auf der Bühne stehen haben oder einen Ständer, musst den Regenbogenanzug dahin hängen und musst das mal erklären. Weil das ist nämlich, wie du sagst, ist richtig. Sie haben das Symbol Regenbogen entweiht.
Ja, ja,
diese
genau.
Diese Menschen, die so einen Pony haben, ja, haben es geschafft. Zum Beispiel das Wort Schwurbeln. Das Wort Schwurbeln ist erfunden worden von, ich glaube sogar von den Leuten der Heute-Show, das weiß ich gar nicht mehr, für Robert Habeck. Die haben das Wort, ist erfunden. Schwurbeln heißt, der dreht sich so rum, hat überhaupt keine Ahnung und labert irgendwelchen Scheißdreck zusammen. Und das ist für ihn erfunden worden. Sie haben das geschafft, dieses Wort zu nehmen und in Kombination mit Aluhutträgern und sowas alles anderen Leuten in die Schuhe zu schieben. Sie haben es geschafft, aus Demokratie, unsere Demokratie zu machen, ein absolut infames Konstrukt, was mit Demokratie, Verfassung und Gesetzen gar nichts zu tun hat. Im Gegenteil, unsere Demokratie ist ein Ausgrenzungstool der finstersten Art und Weise.
Ja, das finde ich auch.
Sie haben das Wort, wie gesagt, das Wort Regenbogen ist Dings. Dann dieses Queer, ja, aus schwul, was für mich ein positives Wort mein Leben lang war. Ich habe noch nie gesagt, also irgendein Fußballspieler, der scheiße spielt, du spielst ja wie ein Schwuler. Das gab's früher tatsächlich mal sowas, ne? Habe ich nur, für mich war schwul immer total, das war immer auch kreativ und bunt und frei und sowas alles so. Das Wort, da ist dann queer drauf. Wenn ich heute sehe, ne, dieser Hass auf Queere, der mich überall erwischt. Ach nee, die haben keinen weißen Pony, die haben ja bunten Pony. Warte, Entschuldigung. Der Hass auf Queere, der mich überall erwischt. Ich bin jetzt ausgegrenzt als Queerer. Dann halt doch die Klappe und nerv nicht jeden damit, dass du queer bist. Das gleiche gilt für die Veganer. Vegan. Früher, interessant, du bist vegan. Ich bin nicht vegan. Katholisch, evangelisch, ist mir völlig egal. Dick, dünn, mir völlig wurscht, egal. Heute? Nur weil ich vegan bin, werde ich überall ausgegrenzt. Ja. Die haben massenhaft Worte entweiht, kaputt gemacht und umgedeutet und sowas wie Sondervermögen. Stell mal vor, das ist ja, da lacht jeder Comedian drüber, ja, das sind Schulden und kein Sondervermögen.
Das ja, ist natürlich.
Aber und das, das ist deren Hauptjob. Deren Hauptjob ist, mal Worte kaputt zu machen. Und dann, was du sagst, das sehe ich genauso. Das Schlimmste, was sie gemacht haben, ist, sie haben unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zerstört. Und zwar vorsätzlich.
Ja, die sind wie eine Mutter, wo ich immer sage, stell dir mal vor, du hast 6 Kinder. So, dann gehst du ins Kinderzimmer und sagst zu 3 von denen essen, der Rest nicht. Ja.
Oder du isst nur das, also du spaltest deine, du siehst doch zu, dass deine Schäfchen zusammenbleiben. Deine oberste Pflicht ist es doch irgendwie, dass du das Volk zusammenhältst, dass du sagst, wir möchten, dass wir ein Deutschland, es ist ein Volk und
Nein,
so. Die haben
Deutschland,
treiben
hast du
alles,
Deutschland gesagt? Ich
ja, die treiben alle auseinander.
Deutschland, es ist unqueer,
Ja. Aber das finde ich so schlimm, dass sie das. Dass, und dass sie auch nicht aufhören, dass sie nicht sagen, wir haben sowieso schon so einen Spalt in der Gesellschaft, lass uns die Menschen zusammenbringen. Nein, sie machen, sie ziehen das durch. Und bei den Schwulen muss ich dir ganz ehrlich sagen, da, also da ist es ja besonders gut gelungen, weil Homosexualität ja immer auch mit Geltungssucht einherging. Das war immer schon so.
Ja.
Ich habe 1000 Bekannte von dem Tag an, wo die schwul waren, waren sie auch der Meinung, sie müssen sich jetzt feiern lassen. Und sie wurden dann, da änderte sich dann ja auch der Kleidungsstil und es wurde alles auffällig, es wurde alles, also immer, also da ist eine, und deshalb waren das die gefundenen Opfer für diesen ideologischen Unsinn. Und da werde ich bestimmt für angefeindet für diese Sätze, aber da haben sich die Schwulen, haben sich in diesem Queer-Kack, haben die sich so verrannt, da kommen die überhaupt nicht wieder raus. Da kommen sie nicht wieder raus.
CSD, ne?
Sie können
Also
sie
ich erinnere mich noch.
umoperieren und unerkannt als Frau wieder in die heterosexuelle Welt zurück.
Ich war beim ersten CSD, beim ersten CSD in Berlin. Es war im Prinzip Love Parade in klein, war ich dabei. Weil
Ja.
nämlich da ein paar Freunde von mir auch hingegangen sind und wir haben einfach gesagt, Party, ein bisschen was futtern, ein bisschen rumgehen, ein bisschen Musik, Chunky Chunky, das war's so. Und das war auch ein Commitment sozusagen, dass eben keiner auszugrenzen ist. Wenn du dir heute den CSD anguckst, das ist im Prinzip ist das so wie so ein, weißt du, Ruhrpott-Hinterher-Puff, wo sich die Leute zurechtgemacht haben. Da gibt es dann so Frikadellen mit Senf und jeder vögelt mit jedem irgendwo und so. Das, also eine Darstellung sexueller und menschlicher Verwirrung auf der einen Seite und die lassen sich dann feiern und sagen, ich bin ausgegrenzt, nur weil ich mich in Leder und meinen Penis eingepackt hat in den Kohlrabi, das ist doch ganz normal und so. Das ist das eine. Das andere sind aber Menschen, die ganz viele Menschen, das war jetzt hier in Hamburg auch so, als ich die Bilder, die ich gesehen habe, ganz viele Menschen, die einfach nur mitgehen wollen mit Musik und hin und her, aber die sind instrumentalisiert worden von einer
Ja.
klitzekleinen Minderheit, die das so tut, wie als ob das die Welt wäre. Nein, Freunde, es ist nicht die Welt. An einer Hundekette durch den Straßen gezogen zu werden und einen Kohlrabi im Po zu haben, ist nicht die normale Welt. Kannst du machen, mach's zu Hause, nerv mich nicht damit. Und das ist, glaube ich, das. Das ist dieses Annektieren von eigentlich guten Dingen und dann sich selber inszenieren als Opfer, diese verdammte Opferinszenierung, dieses Gejammer, dieses Elende, ja, von wegen, wir werden ausgegrenzt und das, dann sei halt ein anständiger Mensch. Ich kenne, in meinem Umfeld kenne ich so viele Homosexuelle. Keiner von denen steht hinter der Bewegung. Keiner. Ich kenne keinen. Sorry.
Nee, ja nicht.
Also ich
Ja.
kenne welche, mit denen ich aber nichts mehr zu tun habe, die sitzen beim Schmidt-Theater. Da sind welche dabei, die sich, und die nicht mal, muss man sagen, die nicht mal homosexuell sind, aber dann so tun, als wären sie auch die Unterdrückten, nur weil sie Freunde haben, die homosexuell
Ja,
sind.
ja, ja, ja. Das, also die haben ja sowieso jetzt auch für mich den, sich selbst den Todesstoß gegeben, indem sie auf dem CSD wohl mitgefahren sind. Und da stand eben drauf, wir sind seit 40 Jahren ein queeres Theater. Seitdem sind die für mich raus. Also in queeren Theater, die könnten mit offenen Armen auf mich zulaufen. Ich trete nicht im BKA auf, weil das auch ein queeres Theater ist. Ich trete ja auch, das ist ja, also das könnte ich auch einem linken Parteitag auftreten, würde ich auch nicht machen. Also das ist schon interessant.
Und dieses Ganze eben, das, dieses Umformulieren und Annektieren von eigentlich guten Dingen, ne, Frieden zum Beispiel, ne? Ich meine, was bilden die sich eigentlich ein, dass sie den Frieden annektieren und umformulieren in Krieg und uns erzählen, dass Krieg Frieden ist? Zu viel Orwell gelesen, das einzige Buch, was sie wahrscheinlich bis zur Misere geschafft haben in ihrem Leben. Und das sind ja alles die Leute übrigens, die immer über Karl Marx reden, ja, und noch niemals ein Wort nur gelesen haben, weil das nämlich ein richtiges Scheißbuch ist. Das ist ein stinklangweiliges, nerviges Buch, was der Kollege Marx da zusammengestammelt hat. Und die Idee an sich verstehe ich alles, alles super, aber so sind die Menschen eben nicht. So, das ist meine Meinung dazu. Aber egal. Auf jeden Fall diese, die sich dann so tun, die dann tun, als ob sie so grundsätzlich, ja, wir sind also mit marxistischem Gedankengut, gehen wir an den Sozialismus ran. Bullshit. Das ist alles nur Annektieren von Menschen, die sehr intelligent und sehr visionär waren und die, wo heute nichts mehr von über ist und was nicht funktioniert und dann andere Menschen damit verrückt machen und so tun, als, das ist ja auch alles, da ist ja so viel Fake dahinter, ja. Das hast du ja an dem Typen gesehen. Da steht einer da und ist ganz erstaunt. Dann googelt er und stellt plötzlich fest, ja, der Brand wohl recht. Ja, ist so. Der Wind weht halt nicht so viel. Aber dann sagt er natürlich, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Aber egal, ich habe ja meine Kohle. Das war's. Das ist so verlogen und das hat so wenig Substanz und so wenig Basis. Und das ist die Welt, in der wir leben. Und deswegen glaube ich trotzdem, dass jeden Tag, und gerade wenn es dir selber ein bisschen schlechter geht und wenn du merkst, dass um dir rum irgendwas nicht stimmt und dass die Straßen nicht funktionieren und überall ist Stau und sowas alles. Und das auf der einen Seite dann diese ganzen Ideologen da, und da zähle ich jetzt mal den Rest SPD, gibt ja nur noch einen kleinen verbleibenden Rest. Diese Leute, die merken ja alle auch selber, dass die sich reinschütten bis zum geht nichts mehr und dass für uns eben nichts ankommt und dass sie uns ausquetschen, immer neu, dass der Klingbeil jetzt durch die Gegend zieht, ja, neu müssen wir neue Steuern machen, brauchen mehr Geld, nochmal 170 Milliarden und hier nochmal 170 Milliarden, nachdem sie schon 800 Milliarden aufgenommen haben. Die versenken die Zukunft des Landes, die versenken unsere Zukunft. Und diese ganze Flüchtlingsgeschichte wird nie wieder rückabgewickelt werden. Das hat man neulich gesehen.
Nein, das geht ja auch nicht. Wie will man denn das machen?
Ja, wie viel? Du brauchst 40.000 Flugzeuge, um die irgendwo wieder hinzubringen, abgesehen davon, dass sie keiner nimmt. Da sie auch alle neue Namen und neue Ausweise haben.
Ich weiß nicht, welcher Comedian das neulich gesagt hat. Es ist nicht die nächste Generation, die es ausbauen muss, auch nicht die übernächste, sondern die überübernächste Generation, die das aufbauen muss. Und da können wir ja froh sein, weil das sind sowieso nur noch Türken. Ja. Ich muss Schluss machen, ich muss gleich weg.
Oh, wo geht's denn heute hin eigentlich? Nach Köln? Ich
fahre heute nach Köln.
Ja. Ich wünsche viel Spaß vor Bremen.
Danke. Ich muss tatsächlich wirklich Schluss machen.
Ja, dann müssen wir jetzt Schluss machen.
Ist das zu früh?
Nee, wir haben ein bisschen weniger als eine Stunde. Das ist nicht zu früh, das ist angemessen. Weil du musst ja jetzt Schluss machen.
Ja, weil meine Yvonne wird jetzt jede Sekunde kommen.
Ja.
Und
das ist wie früher, ne? In so einer Beziehung, wenn der eine sagt, du, ich muss leider Schluss machen, wir leben in verschiedenen Welten, und der andere, bitte was? heute gibt es ja nur noch WhatsApp.
Ja.
Ja.
Ja. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen. Aber
der Kai muss jetzt los. Also Freunde, das war's jetzt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn jetzt jemand angefangen hat, einen Kuchen zu backen und hat gedacht, wir würden so lange quatschen, bis er aus dem Ofen kommt.
Und weißt du, was dazu kommt? Ich muss auch auf Toilette. Das kann man jetzt echt gut kombinieren.
Ja, super. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind ein bisschen zu spät. Meine Schuld, weil ich gestern auf der Autobahn war. Jetzt Kais Schuld. Wir müssen früher aufhören, weil er muss los.
Ich muss los und muss aufs Klo. Und wir sehen uns ja Montag, also Montag oder Dienstag sprechen wir unser vor dem Wochenende, ist nach dem Wochenende. Eine tolle Reaktion. Dann kommen wir dann zu Beginn vielleicht da mal drauf.
So machen wir das. Tschüss.
Tschüss.